Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und wie Wolfgang Back immer sagt, auch die Zuschauer, die etwas kleinere Gruppe, auch die möchten wir ganz herzlich begrüßen.
Sehr gut.
Wir sitzen wieder zusammen im Studio und wir haben eine ganze Menge Themen ausgewählt, die interessant und auch brisant sind. Wir fangen eigentlich an mit unseren, wollen wir nochmal darauf zurückblicken, mit den Leuchtdioden Australien. Dieser größte Umweltverschmutzer pro Kopf berechnet auf dieser Welt.
Nach den Amerikanern.
Oder? Pro Kopf gerechnet nicht.
Nein,
die Amerikaner ja, machen die meiste Schweinerei mengenmäßig. Und die Australier sind ja weniger Menschen, aber pro Kopf gerechnet sind das die größeren Schweiniger.
Ja, die Australier finden zweimal statt hier in der Sendung. Einmal wegen ihres Urhebergesetzes, was sie herausgebracht haben, dass das Absingen von bekannten Liedern verboten ist.
Ja, ja, also, Geld kostet.
Ja, also Happy Birthday und so wäre eigentlich nach dem Gesetz verboten. Okay, kommt nachher. Ich war im Tunnel in Köln und da wird ja was Neues gebaut. Die Südstrecke wird ausgebaut und das ist schon viel Technik, die da im Einsatz ist. Und leider, als ich unten war, lief die Bohrmaschine nicht. Das ist ein seltener Fall gewesen. Sie wurde auseinandergenommen, aber da konnte man sehr viel sehen. Und ich werde versuchen, noch einmal nach unten zu kommen, wenn die Maschine läuft.
Dann in Holland wird bis 2010 das Telefonfestnetz komplett abgelöst durch Voice-over-IP. Ganz interessant, auch in Deutschland gibt es Pläne dazu, aber da ist man nicht ganz so rigoros, irgendwo zögerlich. Ich denke, das ist zu stark gewinnorientiert. Wir werden sehen, was nachher dabei herauskommt.
Soll es was Neues bei Tchibo geben ab dem 26. Februar? Das passt so ein bisschen zu diesem VoIP, zu diesem. Es wird günstiger in der Mobiltelefonie. Was kostet 10 Euro der Flatrate?
Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Verrat nicht alles vorher.
Von Mobil ins Festnetz.
Genau. Dann haben wir über den sogenannten Bundestrojaner gesprochen und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir mal aufklären. Viele Leute, das finde ich immer wieder so im Internet, sind der Meinung, oh, bei mir nicht und ich habe Virenscanner und ich pass auf. Ich möchte einfach mal klar machen, dass man gegen so eine nun staatlich verordnete Schweinerei machtlos ist.
Und wir sprechen mit Dr. Bahr, er ist der Justiziar des Podcast-Clubs und wir haben ein paar Fragen zur GEMA und zur GVL, also zu den Verwertungsgesellschaften. Und da kommt viel Ungereimtes noch dabei heraus.
Vor einigen Wochen haben wir berichtet über diese Energieverschwendung, dass Leuchtdioden in diesem Jahr auf den Markt kommen werden, die direkt an 230 Volt betrieben werden können. Natürlich nicht wirklich, da ist eine Elektronik dazwischen, die diese Sache dann regelt, aber die verlustfrei, nahezu verlustfrei arbeitet. Leuchtdioden haben einen Wirkungsgrad, der um Vielfaches höher ist als normale Glühlampen, die ja im Grunde genommen nur 3 bis maximal 5% dessen, was sie an Leistung aufnehmen, als Licht abgeben. Der Rest ist Wärme. Gut, im Winter hilft das vielleicht, ein bisschen Heizung zu sparen, aber im Sommer ist es eigentlich vollkommen unnötig. Und die Australier sind ja jetzt auf diesen Faden gekommen, auf diese Idee, dass man doch diese Umweltverschmutzung ein bisschen zurückdrängen sollte und man sollte umsteigen auf Energiesparlampen. Das finde ich, ist das verkehrte Signal. Im Moment, muss man vielleicht sagen, sind die Energiesparlampen so auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Was ist das eigentlich? Das ist eine Leuchtstoffröhre, die irgendwie gewickelt, gewunden oder sonst etwas ist. Da ist eine Elektronik dabei. Und diese Elektronik startet die schneller als eine normale Leuchtstoffröhre. Das Problem ist, die halten aber nicht so lange. Die Hersteller geben an 5.000 bis 10.000 Stunden.
Ach, nee.
Nach meiner Erfahrung ist das alles weit, weit übertrieben. Ja. Die halten bei mir 2.000 bis 3.000, dann sind sie im Eimer. Und meist sind sie am Ende ihrer Lebensdauer dann auch noch dunkel, werden nicht mehr richtig hell, sonst was. Nur sehr gute, die aber jenseits der 15 Euro pro Stück kosten, nur die halten etwas länger. Aber über 5000 Stunden habe ich noch keine gefunden.
Aber die deutschen Politiker wollen das jetzt auch einfordern, dass wir bei uns auch diese Leuchtdioden, das ist ja falsch, was ich da sage, diese Energiesparlampen einführen, denn die haben noch nichts von den LEDs gehört, hören also nicht unsere Sendung. Ich habe kein einziges Mal das Wort LEDs fallen gehört. sondern die reden immer nur von diesen Energiesparlampen. Müsste man vielleicht mal ein bisschen mehr aufklären, dass eine ganz neue Generation kommt, wo man mehr mit sparen kann.
Unser Land ist doch sowieso nur dominiert von den großen Konzernen. Du siehst die Diskussion bei Auto- und Energieeinsparen. Da sagt mal eine Politikerin, dass japanische Autos das schon längst können und dass sie Hybridfahrzeuge haben. Und schon gibt es wieder Krach. Genauso ist es hier. Glaubt doch nicht, dass die Glühlampenindustrie so kampflos das Feld räumt. Die haben dann anschließend Energiesparlampen produziert und jetzt kommen welche, die haben noch günstigere, vor allen Dingen in der Herstellung und in der Entsorgung, viel, viel günstigere Sachen. Und was man überhaupt nicht vergessen darf, eine Leuchtdiode heute hält 30.000 Stunden. Die Entwicklung geht weiter auf 50, auf 100.000 Stunden. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich Leuchtdioden haben, die wir einmal in eine Fassung reindrehen und dann nie mehr rausdrehen müssen. Also, nur um es mal zu sagen.
Oder aber wir haben Stimmungen und ich möchte das Licht nicht haben, sondern ich hätte gerne ein ganz schön gelbes, weiches Licht.
Hast du mit Leuchtdioden? Kannst du alles machen?
Ja, aber doch nicht so wie mit Glühlampen.
Okay. Also okay. Es wird nicht so ein heißes Licht, das ist schon mal ganz klar. Aber im Grunde genommen kannst du auch das volle Spektrum schon tatsächlich darstellen. Ja, dann sollten wir jetzt, nachdem wir nun hell erleuchtet sind, auch mal in den dunklen Tunnel gehen mit Wolfgang Back.
Wer in den letzten Jahren hier Köln besucht hat und kam da irgendwie im Kölner Süden vorbei, der hat sich wahrscheinlich gewundert, was da alles für Baustellen zu besichtigen sind. Alles wird aufgerissen und überall gibt es Löcher und dann gibt's wieder am nächsten Tag wieder ein neues Loch irgendwo anders. Es ist also wahnsinnig was los. Und nur um ein paar Kilometer U-Bahn zu bauen. Das heißt, unten drunter, bis zu 45 Meter in der Tiefe, wird ein Tunnel verlegt und da soll jetzt eine U-Bahn-Strecke kommen.
Also für mich ist das immer so erstaunlich, wenn ich sowas mitbekomme. Man bohrt da ein Loch einfach in die Erde rein und das Ding fällt aber nicht zusammen. Warum hält das denn eigentlich? Warum kann man einfach so wie so ein Maulwurf da unten rumkrabbeln?
Ja, nun, das sind ja auch jede Menge Vorarbeiten nötig, deshalb ist ja alles aufgegraben auch. Es sind ja alle Leitungen ersetzt worden, Gasleitungen, Wasserleitungen sind ersetzt worden, damit die Erschütterung passieren kann. Also mit den alten Leitungen, die werden wahrscheinlich auseinandergefallen. Deshalb ist so viel Baustelle. Und es muss auch vorher schon alles abgestützt werden. So ganz einfach nur ins Loch hineinzugraben, geht das auch nicht heutzutage. Aber es ist natürlich schon ein riesiges Unternehmen, was ja auch 1 Milliarde sehr wahrscheinlich kosten wird, wenn es nicht noch teurer wird. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit, nachdem ich lange da hinterher telefoniert habe, bei einer Besichtigung einmal mitzugehen, runter in den Tunnel, um uns die Vortriebsmaschine anzuschauen. Und als wir angerufen hatten und als ich Bescheid bekommen habe, am Donnerstag geht es los, da ist dann 2 Tage vorher die Maschine kaputt gegangen. Also als wir runtergestiegen sind, lief die Maschine nicht. Dann hätten wir wahrscheinlich auch gar nichts gehört, wenn das gerappelt hätte da unten. Sondern sie wurde auseinandergenommen, es wurde nach den Ursachen gesucht. Und ich habe die Meißel gesehen vorne, die das Loch fräsen, die waren relativ kaputt.
Und du warst richtig da unten in dem Loch?
Ich war richtig da unten im Loch.
Wie tief?
Das müssten so um die 40 Meter gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall waren wir weit unter dem Rheinspiegel. Das heißt also, das Wasser dringt im Grunde genommen als Grundwasser ein. Und die Tunnelmaschine muss damit leben und sie muss direkt hinter dem Bohrloch, was sie vorne macht, sogenannte Tübbinge absetzen. Das sind diese Ringe, die nachher den Tunnel bauen. Das wird direkt danach gesetzt. Mhm. Und das ist eine raffinierte Sache. Leider konnten wir es nicht ganz genau sehen, wie es funktioniert, aber auf den Schaubildern konnten wir uns das anschauen. Ich habe da auch ein bisschen was mitgebracht von unten. Ich konnte keine richtige Reportage da machen, aber einen kleinen O-Ton, den könnten wir uns vielleicht mal anhören.
Schlitzwände sehen Sie hier mit den Rückverankerungen, aussteifende Konstruktion sehen Sie hier. Und der Tunnel hat dann mal einen Durchmesser, Innendurchmesser von 5 Meter, noch etwas. Wenn man jetzt so schön reinguckt, sieht man richtig dieses Fugenbild. Man kann hier komplett, wenn man drin ist, sehen, dass er relativ trocken ist, aus dem einfachen Grund. Wir sind komplett unter Wasser, der Wasserstand ist bei 39,26 Meter und damit ist die Tunnelfürste überfüllt mit Wasser. Und da sieht man eigentlich, wenn man lang geht, da ist relativ trocken. Gleisförderung, Förderspeiseleitung, Schiebersystem, sieht man alles auf der linken Seite. Wir laufen bis vor auf den dritten Nachläufer, bleiben dort stehen. Ich erkläre alles und dann auf den Nachläufer 1, Erektor und sowas, bitte immer nur 7 Leute. Sie können vorne rumlaufen, Sie können auch mal drinnen gucken, wenn die Leute noch in der Schleuse sitzen und mit ihren Schnuffi Gas atmen, Sauerstoff, Fachkreise auch genannt. Können sich alles anschauen. Bitte aufpassen auf Ihre Gesundheit. Ich habe es schon erlebt, dass Leute gesund reingegangen sind und krank wieder rausgegangen.
Wie hoch ist denn der Rhein an dieser Stelle
hier? Der Rhein zurzeit, also Rheinpegel.
4,50 Meter.
Aber wir sind noch über dem Rhein, sind wir noch im Moment hier.
Nein, er sagte ja gerade, das Wasser steht.
Das Wasser steht bei 39,28 Meter und der Rheinpegel steht über der Fürste.
Ja. Ja, das war alles sehr, sehr spannend und sehr, sehr aufregend.
Du bist aber gesund wieder rausgekommen.
Ich war einer der wenigen. Also, und zwar dachte er an Folgendes. Es gibt dort Arbeitsplätze, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was es auf der Welt für Arbeitsplätze gibt. Und zwar, die Maschine, als sie kaputt ging, dann stand sie und man musste ja nun nachschauen gehen, was ist denn da passiert? Was ist mit den Werkzeugen vorne an dem Schneidkopf passiert? Und da die Maschine direkten Kontakt hat zum Erdreich, und da Grundwasser davor steht, die Maschine selbst muss also wasserdicht sein da hinten, dann muss man ja Platz schaffen, damit man da einsteigen kann, um die Meißel zu sehen überhaupt und auszubauen.
Also man kann ja gar nicht vorn an die Maschine ran, weil die ja dicht ist.
Die ist dicht und die steht ja genau vor dem Aushub und vor dem Grundwasser.
Und wie geht man da ran?
Da geht man ran, indem man in diese Maschine vorne in den Raum Überdruck gibt, und zwar 3,5 Atmosphäre Überdruck. Das ist eine ganze Menge. Und dann fährt man die Maschine ein bisschen zurück, so einen halben Meter, und hat dann einen Hohlraum geschaffen, der nicht mehr zusammenfallen kann, weil dieser Überdruck existiert, diese 3,5 bar. So, und da krabbeln nun Leute rein und arbeiten da drin.
Durch die Maschine da vorne,
In diesen Überdruck. In diesen Überdruck rein. Und die dürfen 3 Stunden arbeiten, müssen aber vorher 3 Stunden komprimiert werden.
An den Druck angepasst.
So ähnlich wie die Taucher.
Ja.
Und müssen dann, wenn sie 3 Stunden gearbeitet haben, beim Rauskommen wieder dekomprimiert werden. Auch das dauert wieder 3 Stunden und damit ist das Pensum für einen Tag erledigt.
Hört sich zwar gut an, 3 Stunden arbeiten, aber ich glaube, das ist doch ein hohes gesundheitliches Risiko, ja?
Also man sagt, dass einige schon rausgekommen wären, die hätten ganz dicke Knie gehabt und die Knie wären entzündet gewesen. Scheinbar geht das auf die Gelenke auch drauf, diese 3,5 bar. Also kann man froh sein, wenn man hier im Studio sitzt und einen relativ normalen Arbeitsplatz hat, auch wenn die wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld verdienen. Die werden wahrscheinlich einen Stundenlohn haben, der Vielfaches ist von dem, was ein normaler
Arbeiter
hat. Aber ja, das geht klar. Auf die Gesundheit.
Ja,
nun können wir allerdings sagen, ich habe nicht alles gesehen, die Maschine lief nicht, ich werde es nochmal probieren. Tunnelbau geht ja bis 2010, also wir haben noch Zeit, da nochmal einzusteigen. Auf jeden Fall, das war eine interessante Besichtigung und ich kann das jedem empfehlen, sich mal anzustrengen, vielleicht kommt er ja auch mit.
Ja, tolle Sache, muss man schon so sagen. Ja, du hast gesagt, Kabel wurden da neu verlegt. Manche Kabel werden vielleicht in Zukunft gar nicht mehr verlegt werden müssen. Ich habe da die Meldung bekommen, dass der Eelco Blok, das ist der Chef der KPN, das heißt der holländischen Festnetzsparte, gesagt hat, bis 2010 werden in Holland alle Festnetztelefone abgeschaltet. Ganz rigoros. Man will nur noch Telefonie über IP machen, also Voice over IP, zu Deutsch Stimme über Internet. Man geht ja ganz neue Wege. Man sagt also, so dass wir da bisher haben, ISDN und die anderen Sachen, ist kalter Kaffee, geht nicht mehr. Ich finde das ein mutiger Schritt.
Das wird aber die Telekom wird da nachziehen. Also ich habe da schon gehört aus Telekom-Kreisen heraus, dass man gar nicht so glücklich ist, dass man heute noch so ein ISDN-Netz am Hals
hat. Ja, der Lothar Pauli von der Telekom, der hat schon vom Konzernvorstand, muss man sagen, hat schon verlauten lassen, dass bis 2012 etwa die Netzkunden schon alle am Internet hängen sollen. Auch da macht man Voice-over-IP. Da will man ja letztendlich alles drüber haben. Wir können ja heute über das Internetprotokoll alles übertragen, Töne, Bilder, Fernsehen, und das ist eigentlich der nächste Schritt und das ist die Zukunft. Denn ISDN hat am Anfang lange gedauert, bis man dahin kam. Wir haben oft genug gealbert, ISDN ist die Abkürzung für Ist sowas denn nötig?
Ja, und hat 14 Milliarden D-Mark gekostet.
Und dann war es natürlich teuer für den Kunden auch noch am Ende, teurer als normale analoge Telefonleitung. So, und jetzt ist die Unterhaltung sehr aufwendig und man hat quasi zwei Netze, die über die gleichen Medien laufen, über die gleichen Adern laufen können. Weswegen sollte man das tun? Also die Entscheidung ist schon richtig. Man macht es hier wohl nicht so rigoros wie in Holland, aber ja, Deutschland hat auch ein paar mehr Anschlüsse.
Ich denke, 2012, glaube ich.
Die, ne? Ja, 2012, ja. Sagte ich. Die Umstellung wird also sicherlich nicht ganz so einfach sein, wie man das in Holland macht. Allerdings, man will dadurch, das sagt der Vorstand der Telekom, eine Steigerung der Effizienzrate von 500 Millionen Euro erreichen, dadurch, dass man alles auf IP macht.
Nun haben wir ja bei uns sogar fast drei Systeme. Ganz schlimm sind ja die Leute, die in dem digitalen ISDN-Netz da analog telefonieren wollen. Die brauchen in der Vermittlungsstelle eine eigene analoge Platine. Und die ist riesengroß, die da eingesteckt wird. Und das ist sehr, sehr teuer. Und die hätte natürlich die Telekom am allerliebsten komplett weg.
Ja,
aber die fallen weg, wenn es nur noch Voice-over-IP
ist. Ich kann dir sagen, wie es geht. Man schenkt diesen Leuten einfach ein billiges digitales Telefon und gibt denen zum gleichen Preis wie die Analogleitung eine digitale Leitung. Die ist ja rein rechnerisch mittlerweile billiger.
Ja.
So, und dann kriegen sie die ganz einfach weg. Aber wenn man sagt, hör mal, du musst jetzt ein bisschen mehr bezahlen, musst ja auch ein neues Telefon kaufen und wir haben den Gewinn davon, das ist ja der verkehrte Weg. Aber nur, dass wir mal darüber gesprochen haben. Die GEMA macht in der letzten Zeit von sich reden. Es gibt einstweilige Verfügungen gegen Dienste im Internet, die als Tauschbörsen fungieren. RapidShare zum Beispiel hat eine einstweilige Verfügung durch die GEMA erhalten.
RapidShare.de, muss man
DE,
sagen.
Die
Denn die Zentrale sitzt in der Schweiz, das ist sehr klug gewählt.
Und die kümmern sich nicht darum.
Die kümmern sich nicht darum und die kriegen dort keine einstweilige Verfügung.
Und das ist, glaube ich, mal so ein Anlass für uns, um zu versuchen, das ein bisschen aufzudröseln. Das ist gar nicht so einfach. Was darf man nicht? Unsere Musik, die wir hier als Jingle und als Indikativ haben, die haben wir selbst komponieren lassen. Da haben wir auch die Rechte daran. Wenn wir aber jetzt fremde Musik spielen würden, weiß ich gar nicht, wie geht das? Wie viel darf ich davon und wie viel nicht und was muss ich bezahlen und an wen? Dazu haben wir am Telefon Herrn Dr. Martin Bahr. Er ist Justiziar des Podcast-Clubs und spezialisiert auf neue Medien. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bahr.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Dr. Bahr, GEMA und GVL, das sind zwei unterschiedliche Gesellschaften oder wie nennt man das?
Das sind Verwertungsgesellschaften, genau.
Verwertungsgesellschaften. Warum gibt es da zwei?
Das sind für die unterschiedlichen Bereiche. Vielleicht einmal überhaupt erstmal, was GEMA heißt. GEMA ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Und die GVL ist die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Das heißt, man erkennt schon an dem Titel, die nehmen unterschiedliche Arten von Rechten wahr.
Aber die können sich auf das gleiche Produkt beziehen.
Selbstverständlich. Das heißt, hier in unserem Falle wäre das zum Beispiel Musik. Und da hängen unterschiedlichste Arten von Rechten dran und dementsprechend auch unterschiedlichste Arten von Verwertungsgesellschaften.
Nehmen wir mal so einen Titel. Na, wir nehmen mal Peter Maffay meinetwegen. Der singt da ein Lied. Und wer hängt jetzt da hinter diesem Lied?
Wir müssen einmal trennen. Einmal ist Peter Maffay, hat ja den Song geschrieben, die Musik und so weiter. Und einmal singt Peter Maffay das ja sozusagen selber.
Mhm.
Und dann haben wir einmal den Bereich des Urheberrechts an dem Song selber, an den Texten. Da kommt die GEMA ins Spiel. Und dann haben wir die Leistungsschutzrechte. Das heißt, wenn Peter Maffay auftritt, singt, da kommt die GVL ins Spiel. Das sind dann so die sogenannten Leistungsschutzrechte. Und das heißt, wenn ich in meinem Podcast Musik spiele, sind beide Rechte betroffen und dementsprechend können auch beide Verwertungsgesellschaften die Hand heben.
Es sei denn, ich setze mich ans Klavier und spiele eigenkomponierte Weisen.
Genau. Man muss dazu sagen, die GEMA und die GVL, die Rechtewahrnehmung geschieht nicht Kraft Gesetz, sondern die jeweiligen Urheber oder Inhaber von Leistungsschutzrechten übertragen ihre Rechte an die Verwertungsgesellschaften.
Aber dann ziemlich ausschließlich, denn die dürfen wir hinterher selbst nicht mehr sagen, okay, dich mag ich gern, du darfst meine Sachen so spielen, ohne irgendwas zu bezahlen, sondern man gibt sich ja mit Haut und Haaren hin.
Nicht mehr so ganz, ne? Oder?
Also im GEMA-Bereich haben wir sozusagen eine relativ weitgehende Rechteeinräumung, hat natürlich auch den Sinn, dass die GEMA auch an die interessierten Kunden, die dort bei der GEMA anfragen, natürlich dann auch der exklusive Ansprechpartner sein soll. Das heißt, wenn die GEMA nur rudimentäre Rechte übertragen bekäme, wäre der Sinn einer Verwertungsgesellschaft natürlich auch ab absurdum geführt.
Ja, ist klar. Was heißt eigentlich bei der GEMA diese mechanischen Vervielfältigungsrechte? Mechanisch hört sich an wie mit Hammer und Meißel für mich. Was ist denn, wenn ich das im Computer mache, wenn ich da etwas kopiere? Das ist doch nicht mechanisch vervielfältigt.
Das ist natürlich traditionell. Die GEMA gibt es ja schon relativ lange. Und jede Vervielfältigung, das heißt auch der rein softwarebezogene Kopie, also die reine softwarebezogene Kopie im RAM-Speicher wäre eine Vervielfältigung im juristischen Sinne.
Wenn ich das in meinem Kopf vervielfältige, also irgendein Lied nachsinge auf der Straße, in England gibt es da, glaube ich, Probleme. Aber wie sieht's in Deutschland aus? Kann ich laut und deutlich irgendetwas singen?
In Australien war das. Das war in Australien, ja.
Das ist natürlich eine coole Frage, aber ich glaube, so weit sind wir dann in Deutschland doch noch nicht, dass die GEMA-pflichtig sind, wenn sie einfach ein Liedchen trällern vor sich hin in der U-Bahn oder in der S-Bahn.
Wenn aber da ein Mikrofon dabei ist und ich das anschließend ins Internet stelle, dann schon?
Dann haben wir wieder das Problem, dass sie im Grunde genommen eine öffentliche Darbietung und eine Vervielfältigung betreiben. Ja.
Ich muss das mit dem Australien doch nochmal hinterher schießen. Das war tatsächlich so, dass sie ein neues Urhebergesetz verabschiedet haben, wo das Absingen von Liedern wie zum Beispiel Happy Birthday verboten ist, weil das ein Titel ist, der noch nicht freigestellt ist von den Urheberrechten. Und da hat man sich in Australien auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass so etwas überhaupt passieren kann.
Wobei die Frage ist halt, wer hat denn die Urheberrechte an Happy Birthday?
Ich weiß es nicht. Irgendeiner wird die gekauft haben.
Ah, okay.
Ja, gut. Also wenn ich jetzt einen Podcast, irgendeine Sendung über das Internet vertreibe und ich bringe da Musik hinein, kann ich einfach irgendeinen Titel spielen? Wenn ja, muss ich von mir aus das jemand melden oder kommt dann die GEMA zu mir und sagt, du hör mal, ich möchte Geld dafür haben?
Also es empfiehlt sich, wenn ich fremde Musik spiele, bekannte Musik, Britney Spears, Peter Maffay und, dann muss ich auf jeden Fall eine rechte Einräumung von der GEMA und von der GVL bekommen.
Vorher.
Wenn ich das im Nachhinein mache, kann es durchaus sein, dass ich ganz erhebliche Probleme habe, dass ich nicht nur die Tarife nachzahlen muss, sondern dass ich dann Post von einem Anwalt bekomme, wo ich ganz erhebliche Abmahnkosten zahlen muss. Und dass ich eventuell mich sogar strafbar mache, wenn ich vorsätzlich so eine Urheberrechtsverletzung begehe.
Sitzende Anwälte, die hören sich die Podcasts an auf diese Musik?
Begrenzt. Also die GEMA hat natürlich zunehmend ein Auge darauf. Man muss aber sagen, dass der Podcast-Bereich noch nicht so stark kommerzialisiert ist, dass das von breitem Interesse ist.
Über welche Summen reden wir da? Ich habe mal mit einem gesprochen, der macht ein Webradio. Der sagte mir, das sind 30 Euro im Monat für die GEMA, aber über 1500 Euro GVL-Gebühren im Jahr.
Vielleicht zur Skizzierung. Der Podcast Club hat halt, dem ist es halt gelungen, Mitte letzten Jahres eine GEMA-Lizenz zu erwirtschaften für die Betreiber von privaten Podcasts.
Nicht Radios,
sondern Podcasts. Das heißt, die gesamte Konstruktion krankt ohnehin daran, dass nicht sauber juristisch klar ist, was ist ein Webradio, was ist ein Video on Demand, was ist ein Podcast. Wir haben versucht, jetzt das schon einzugrenzen. Die GEMA hat gesagt, in Ordnung. Die hat auch eine eigene Definition eines Podcasts herausgegeben. Wenn man sich das aber alles anschaut, kann man im Grunde genommen sagen, also sehr vorsichtig formuliert, die Übergänge sind sehr fließend. Also es gibt einen GEMA-Tarif für Podcaster, das ist noch ein Vorgangs- oder ein Einsteigertarif, da gibt es viele Regulierungen in dem Bereich. Was das größte Problem ist, der Podcaster heute braucht ja auch von der GVL eine Lizenz. Und die GVL sagt, räumt entweder keine ein, weil sie keine Rechte bekommen hat von den Musikverlagen oder von den Urhebern, oder sie sagt, wir wollen noch nicht lizenzieren. Das heißt, im Grunde genommen, der derzeitige GEMA-Podcast-Tarif steht nur auf einem Bein, weil der Podcaster jetzt momentan nicht senden kann.
Aha. Und was würde die GEMA kosten, so eine
Also es gibt unterschiedliche Tarife. Man kann sich das alles unter gema.de alles genauestens anschauen.
Sie machen ja selbst einen Podcast. Müssen Sie auch etwas dafür bezahlen?
Nein.
Und was machen Sie denn in Ihrem Podcast?
Da bieten wir wöchentlich unter law-podcasting.de bieten wir wöchentliche Inhalte. Das heißt, wir sind auf eine Anwaltskanzlei, die auf das Recht der neuen Medien spezialisiert ist. Und zum Beispiel die letzten 4 Wochen besprechen wir das neue Telemediengesetz, das im März 2007 in Kraft tritt. Das heißt, welche Änderungen gibt es da, Änderungen in Impressumspflichten und. Das sind aber selber von uns hergestellte Inhalte und die Musik wird auch von uns selber hergestellt bzw. beauftragt.
Okay. Und dann gibt's noch Law-VOD-Cast.
Genau.
Also Video-on-Demand-Cast. Und da werden auch juristische Probleme besprochen.
Genau, exakt, praktisch das gleiche in grün, mit Bildern diesmal, genau. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, letzten Endes die gleichen Inhalte.
Okay, Herr Dr. Bahn, wir kriegen üble Zeichen aus der Regie, wir müssen Schluss machen, aber es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben, denn gerade auf dem Gebiet der Technik tritt jetzt die Juristerei immer stärker nach vorne. Dankeschön für das Gespräch.
Danke.
Ich bedanke mich.
Wir haben vor einigen Sendungen über den sogenannten Bundestrojaner gesprochen. Ein Programm, welches von der Bundesregierung in Auftrag gegeben programmiert werden sollte, mit dem man die privaten oder Firmenrechner ausspionieren kann. Nun habe ich sehr viel im Internet gelesen darüber.
Ja, man sollte noch dazu sagen, dass er verboten wurde vom Bundesgerichtshof. Und dass nach dem Urteil, das kam morgens raus, eine Stunde später, Herr Schäuble schon erzählt hat, dann müssen wir eben das Gesetz ändern, damit das möglich ist.
Ja gut, das war eigentlich für mich sowas von klar, dass so etwas passiert. Ich finde es unglaublich, unmöglich, unverschämt, passt überhaupt nicht in den Staat. Und ich bin auch der Meinung, dass manche Leute gar nicht mehr wissen, von wem sie gewählt worden sind. Aber dass man etwas gegen Verbrechen tun muss, das ist ganz klar. Aber dass man dann jeden als Freiwild betrachtet, das finde ich nicht in Ordnung. Aber es gibt die irrige Meinung im Internet, dass die Leute sagen, dann verschlüssele ich meine Festplatte, dann nehme ich eine externe Festplatte, dann habe ich meinen Virenscanner. Um es mal ganz klar zu sagen, wir haben gegen einen staatlich verordneten Virus oder Trojaner keine Chance. Warum nicht? Wenn per Gesetz die Hersteller von Antivirenprogrammen verpflichtet werden, diese Trojaner durchzulassen. Das heißt, sie bekommen eine Signatur und diese Signatur ist in den Virenscannern drin und sie sagen, aha, du bist es, du bist der Bundestrojaner, du darfst rein, dann ist der erstmal drin. Wenn ich aber jetzt meine Platte verschlüssel, dann kann der die natürlich nicht lesen und die Daten wegschicken. Aber er kann zum Beispiel einen Keylogger, also ein weiteres Programm installieren, mit dem Tastendrücke der Tastatur abgefangen werden, wenn ich mein Passwort eingebe zum Entschlüsseln. Denn meine Daten, die verschlüsselt sind, nutzen mir nichts. Ich muss sie erstmal entschlüsseln. Es gibt jede Möglichkeit, wenn ich einmal im Rechner bin, um alles auszuhebeln, was an Schutzmechanismen da ist. Auch wenn ich eine externe Platte habe, wenn ich die lesen will, muss ich sie ja nun erstmal wieder irgendwie ans System ranbringen und dann wartet dieser Kerl. Genauso kann jedes Passwort, jede Kennwortabfrage, alles was ist, kann gelockt werden und kann zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder ins Internet gehe, nach draußen gebracht werden.
Hilft denn da ein zweiter Computer, bei dem ich nur Internet mache und ein Arbeitscomputer, bei der niemals ins Netz gehen darf und niemand ins Netz geht?
Ja,
das wäre doch eine Hilfe.
Ja klar, wenn ich niemals eine ständige Verbindung oder eine zeitweise Verbindung habe. Wenn ich aber zum Beispiel Daten übertrage mit einem USB-Stick oder sonst was, dann könnte es schon wieder sein, dass dieser Trojaner dann mit dahin wandert in diesen anderen Computer und dann, wenn ich auch von da aus Daten wieder zurückbringe, auch irgendwas anderes hinbringe. Das ist zwar dann nicht mehr ganz so einfach und für die meisten auch erkennbar.
Ist es denn so, wenn ich jetzt ein Antivirenprogramm oder Trojanerprogramm in der Schweiz kaufe oder in Italien kaufe, dass da vielleicht der Bundestrojaner nicht mit abgefangen wird?
Das könnte durchaus sein. Das ist schwer zu sagen, wie es sein wird, wie es werden wird. Wenn diese Länder nicht mitmachen und nicht im vorauseilenden Gehorsam auf einen europäischen Trojaner sagen, okay. Nur ich persönlich muss sagen, einem amerikanischen Programm, Virenschutzprogramm, vertraue ich sowieso nicht, weil da gibt es in allen Programmen Hintertüren, selbst Microsoft ist ja verpflichtet worden und selbst Google arbeitet mit den US-Behörden zusammen. Also da traue ich gar keinem.
Sondern Open Source.
Das wäre die einzige Möglichkeit überhaupt. Es gibt eine Gruppe in Norwegen, die begonnen hat, ein Antivirenprogramm zu entwickeln, welches als Open Source, das heißt, das ist also der Programmcode offengelegt, wo jeder reinsehen kann, auf den Markt zu bringen. Und das wäre die einzige Chance, wo man sagen kann, jetzt bin ich sicher, dass hier keiner durchschlüpft.
Ja, und dann wird das natürlich verboten. Und ein Stichwort, vielleicht erfahren wir mehr auf der CeBIT. Und die CeBIT ist diesmal was ganz Besonderes, denn wir werden jeden Tag vom 15. März an eine halbe Stunde Sendung ausstrahlen.
Ja, wir haben...
Haben wir uns früher immer gewünscht.
Ja, jetzt können wir es machen. Ja. Wir sind am Stand von G-Data, haben dort ein eigenes Tonstudio und davor ist auch eine Bühne, sodass wir also zweimal eine halbe Stunde am Tag auch noch mit so einer Art Bühnenshow für Besucher und unsere Zuhörer für Sie da sind. Wir können uns da begrüßen.
In der Halle 7, Stand D06.
Ab 15. März.
So, und das war's. Büb. Und Daumen hoch, ruckzuck.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.